Vielfältig, eigenartig, schön. Stories und Stimmen aus dem Studium der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Projekte und Exkursionen, Kartierungen und Entwürfe. Das Studium der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung findet nicht nur im Hörsaal statt. Studierende erzählen, was sie dazu bewogen hat, diesen Weg einzuschlagen und wie sie ihren ganz eigenen gefunden haben.
Sie hören ein Gespräch mit Inga Johannes, die Mitte der 70er Jahre in Hannover studiert hat. Wissenschaftliche Mitarbeiter und Studierende experimentierten damals mit neuen Studienformen, den Projekten. Es ging darum, reale Fachaufgaben ambitioniert, kreativ und mit Engagement zu lösen. Diese Projekte sind bis heute zentraler Bestandteil des Studiums.
Ja, ich habe 1972 angefangen zu studieren. Damals hieß das Studium Landespflege. Von 1972 bis 1978, also im 13. Semester, damals gab es noch keine Regelstudienzeit, wir haben dann im 13. Semester Diplom gemacht. Ja, mir wurde es praktisch in die Wiege gelegt, denn mein Vater hat in Weihenstephan damals Gartenarchitektur studiert und war lange Jahre in Hamburg. In Harburg Gartenamtsleiter, dann in Wuppertal und Düsseldorf. Und so wurde ich schon fast dahin gedrängt, dass ich das auch studieren sollte, was ich aber erst gar nicht wollte und mich dann doch nach mehreren Praktika im Krankenhaus und so weiter dann doch entschlossen habe, dann in Hannover Landespflege zu studieren. Also mir war schon bekannt, worum es ging bei diesem Studium. Und das war auch schon, da war ich eine der wenigen, glaube ich, die doch Vorstellungen hatten, nicht der Umweltschutz, sondern sozusagen das Leben in den Städte, die unmenschlichen Städte, so hieß das Buch, glaube ich, damals. Oder gab es ja ganz viele Bücher schon damals, vor 50 Jahren. Und mein Anliegen war schon mehr, also nicht der Umweltschutz, das kam eigentlich so parallel oder etwas später, sondern die Planung von lebenswerten Städten. Damals gab es ja noch Berlin und Weihenstephan und Hannover habe ich aber gewählt, weil es eben etwas dichter an Hamburg dran war. München wollte ich nicht und Berlin auch nicht. Als ich mich entschlossen habe, dann Landschaftsarchitektur oder Landespflege zu studieren, dann ein Praktikum 3 Monate im Gartenlandschaftsbau gemacht vor dem Studium. Ich meine sogar, das war damals sogar noch Pflicht, dass man vor dem Studium ein Teilpraktikum machen musste. Damals war die Studentenzahl ja auch noch sehr übersichtlich, wo wir damals allerdings das letzte Semester waren, was noch ohne Numerus Clausus Landespflege studieren konnte. Das Semester danach oder das Jahr danach, da gab es dann Numerus Clausus. Ich erinnere mich ganz genau an den ersten Studientag, weil es war damals auch so, dass vom Fachschaftsrat oder von der Fachschaft die neuen Studenten begrüßt wurden. Und ich fand das damals umwerfend freundlich und toll, einfach so, dass so Interesse da war an mir, meiner Person und auch an meiner Motivation, denn die Studenten hatten mir damals die gleiche Frage gestellt wie Sie jetzt, wie ich auf das Studium aufmerksam wurde. Und da ich da schon einiges, sag ich mal, fachlich Interessante oder von meiner Motivation her sagen konnte, sagten sie da, oh, klasse, du bleibst hier, du machst hier mit bei uns. Zwar war der Fachschaftsraum damals in einem ehemaligen Zeichensaal, da gab es eine Besonderheit in diesem Raum, nämlich die sogenannte Wanne. Das war ein vertiefter Bereich in dem Raum, wo Professor Lenthold damals seine Korrekturen machte mit den Studenten. Und diese Wanne war damals richtig klasse. Ich glaube, die ist dann zugebaut worden, nachdem dann später dort die Bibliothek so in den Mitte der 70er Jahre in unseren ehemaligen Fachschaftsraum kam. Bevor wir anfingen, gab es schon Bestrebungen bei den Assistenten, überwiegend wohl ein Projektstudium zu etablieren oder zu schaffen oder auszuprobieren. Und ich muss sagen, wir sind wirklich das Semester gewesen, was das allererste Großprojekt gemacht hat im Sommersemester 73/74. Und zwar Projekt Höfer war das. Und zwar, ich habe mir das gerade nochmal rausgenommen und reingeguckt. Wir waren 25 Teilnehmer. Also eine Arbeitsgruppe hat sich mit der Studienordnung beschäftigt, mit dem Projektstudium, mit den Vor- und Nachteilen eines Projektes. Wir hatten auch eine Arbeitsgruppe, die Gruppendynamik. Wir hatten eine Arbeitsgruppe Bevölkerungsbeteiligung und so weiter. Neben diesem fachlichen Staub und Lärm, es ging um Höfer, Zementfabrik, Umweltauswirkungen. Wir waren das also das allererste Großprojekt und danach war das schon so, dass eigentlich das Projektstudium danach dann doch sich Zug um Zug dann etablierte. Wobei früher ja hieß es ja sozusagen erster Hauskarten, zweiter Hauskarten, dritter Hauskarten. Und wir zu Anfang der 70er Jahre eben dann doch sehr stark diesen gesellschaftspolitischen Bezug auch da rein gebracht haben. Planung ist, ne, das war ja, Planung ist immanent politisch. Das waren so diese Schlagworte oder Land ist Pflege, wer will oder ich sag mal, dieses Aufmüpfige, was 68 in Paris oder später dann Hamburg und Berlin und München stattfand, das fand hier eben Anfang der 70er in Hannover statt, wo es dann doch sehr stark schon darum ging, auch die Professoren sich vor die Brust zu nehmen und auch mal zu gucken. Ich sag nur Wiebking und solche Dinge, die zu der Zeit dann eben auch angesprochen wurden. Und da wurde dann schon ganz schön gekratzt von Seiten der Studentenschaft, dass sich da irgendwas bewegte. Und ich bin da sozusagen vom ersten Semester eigentlich, so vom ersten Tag in diese Gruppe oder diese Gruppen, es waren ja auch mehrere, die sich darum gekümmert haben, aber wir waren damals schon eine große Gruppe, die zusammengehalten hat. Ja, das hat natürlich auch mein Studium geprägt, aber sozusagen mich auch als Person oder mein weiterer Werdegang bis heute. Also ich erinnere auch sehr emotional wirklich diese Aufbruchsstimmung. Es gab eine doch relativ große Gruppe von Studenten, die was bewegen wollten, die was machen wollten, die also den Studiengang auch verändern wollten und die eben auch diskutieren wollten, die auch natürlich auch auf die Straße gegangen sind. Wir haben also letztendlich haben wir schon, unser halbes Studium fast damit verbracht, Demonstrationen, Hochschulrahmengesetz, dann natürlich diese ganze Anti-AKW-Bewegung, die man also auch aktiv mitgemacht hat, hier mit Zeltdörfern im Georgengarten, solche Dinge. Und wie auch gesagt, was gehört doch ganz stark mit auch zu unserem Studium. Ja, und dann eben damals die Buchwald-Themen jetzt, also Professor Buchwald eben die Themen Rheinebene, die Flussregulierung, die Bedeutung von Wasser, also aus der Zeit stammt ja auch noch so die politökonomische Bedeutung der Wasserkrise, das haben wir heute, das gab es alles vor 50 Jahren, wusste und hätte man das alles schon wissen müssen, Grenzen des Wachstums und all diese Themen, wo alle wirklich vor 50 Jahren wahnsinnig eben wollten, dass sich was ändert und heute ist es leider ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, dass sich doch vieles leider nicht so intensiv geändert hat, wie man das damals sich erhofft hatte. Aber wie gesagt, die Stimmung war, also ich fand's großartig, also lebendig und ja, und natürlich habe ich ganz anders studiert, als mein Vater sich das wahrscheinlich vorgestellt hatte. Auch Fachschaftsarbeit, miteinander was machen, befreundet sein, also dieses ganze Drum und Dran, was für mich auch immer so ein bisschen zu dem Traum eines Studiums gehörte, eben nicht nur jetzt seine Vorlesungen da abarbeiten, Prüfungen für die Prüfung pauken, sondern eben das Leben, das ganze Leben. Da hörte man auch abends nicht auf. Wir haben uns abends getroffen, wir haben uns natürlich auch privat getroffen oder zu Hause, weil hier die Räumlichkeiten begrenzt waren. Die Arbeits, drüben in meinem geliebten gelben Gebäude, da waren die Arbeitsplätze natürlich sehr begrenzt. Und man hatte Glück, wenn wir Wohnungen hatten, wo wir wohnten, wo man dann Projektsitzungen auch dann zu Hause abhalten konnte, reihum. Auf jeden Fall. Das war auch das, was wir natürlich auch eingefordert haben, dass eben immer in den Berufungskommissionen auch immer Studenten vertreten waren und auch eben damals auch viele Studentinnen, jetzt betone ich das mal, dass wir doch da Einfluss nehmen konnten. Und zu dem Zeitpunkt gab es ziemlich viele Berufungsveranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, weil es viele Lehrstühle gar nicht besetzt waren. Das war ja auch so unser Manko. Und wir uns vieles dann eben so selbst auch erfordern oder erarbeiten mussten. Also das herausragend ist natürlich jetzt noch einmal zum Zeichnen der Rappi, der berühmte Rappi oder Rapidograf. Den musste man natürlich erstmal bedienen lernen, nämlich ihn schön senkrecht halten, immer sauber machen, dass auch dann die Tinte rausfloss. Dazu dann natürlich die Rasierklinge zum Kratzen. Meine jungen Kollegen amüsieren sich heute noch darüber, wenn sie mich kratzen hören, weil ich es bis heute nicht gelernt habe, am Computer zu zeichnen. Und dann, was wichtig war auch, wenn wir Referate geschrieben haben, gab es im Fachschaftsraum eine riesendicke alte Schreibmaschine. Da wurden die Matrizen dann beschrieben mit dem Referat oder mit dem Fluchblatt oder was man machte. Die Matrizen wurden dann in die Matrizen, ich weiß gar nicht genau, wie sie hieß, Maschine reingespannt. Dann wurde eine bestimmte Flüssigkeit darauf gegossen und dann wurden die Referatseiten abgenudelt. Und also sowas wie ein Kopierer, das gab es nicht. Der erste Kopierer, den hat die Fachschaft hier angeschafft. Wir hatten einen einzigen Kopierer auf dem Gang, ganz stolz von der Fachschaft selbst finanziert. Jeder Plan wurde von Hand gezeichnet. Es gab ja gar nichts anderes. Also Freihand, also viele Freihand natürlich auch oder eben natürlich so als technisches Zeichner, was sie aber auch nie richtiger gelernt haben. Es ist ja immer so ein bisschen ein Gefrickel. Genau, und wir haben alles noch im Büro, ne? Wir haben mindestens noch 20 Schablonen und ab, also ich möchte das auch nicht wegtun. Das ist ja fast schon historische Geräte, die wir da haben. Wenn man gerne in eine Vegetationskunde-Vorlesung gegangen ist, war man damals schon ein bisschen reaktionär fast. Also ich mache das jetzt mal so ein bisschen lachend, weil das natürlich schon was wäre, das gab es damals, hätte ich machen können, Vegetationskunde, habe ich nachher bedauert, dass ich es nicht gemacht habe. Wir haben eher breit studiert, weil wir haben uns immer so als Universaldilettantisten irgendwie bezeichnet, dass wir sind nicht so in die Tiefe gegangen, jetzt was Technik, Pflanzen, Boden, so etwas anging, weil es damals auch nicht so furchtbar viel gab. Als wir anfingen zu studieren, da gab es zum Beispiel die Fach soziologische Grundlagen der Freiraumplanung, psychologische Grundlagen der Freiraumplanung, Politökonomie, Armin Beckmann damals, Und wir haben eben gesagt, so, wir können sowieso nicht alles wissen und lernen. Wir müssen lernen, wie man lernt. Ja, wir müssen methodisch daran gehen. Und als wir fertig waren mit dem Studium, ganz ehrlich, wir konnten eigentlich gar nichts. Ja, also sozusagen, wir sind, also was jetzt in praktischen Planungsaufgaben anging, standen wir irgendwie vor ziemlich null. Aber natürlich konnten wir was. Konnten schon sehen, wie gehen wir überhaupt ran an eine Aufgabe? Was gehört alles dazu? Wo muss ich nicht nur nach vorne und hinten gucken, sondern auch nach links und rechts und nach vielen Seiten? Und das ist eigentlich das, was mich bis heute eigentlich auch wirklich geprägt hat und wir immer noch gut dabei sind.
Sie hörten eine neue Folge des Podcasts Vielfältig, eigenartig, schön. Studierende der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung erzählen, wie sie ihren Weg ins Studium und in den Beruf gefunden haben. Bettina Oppermann am Institut für Freiraumentwicklung der Leibniz-Universität Hannover gibt die Stories und Stimmen heraus. Mareike Thies trägt Texte und Bilder bei. Johann Lankenau spricht den Trailer und Christoph Isermann sorgt für den Ton.